Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Es ist offiziell. Donald Trump ist seit dem 20. Januar 2025 zum zweiten Mal Präsident der USA. Mit großen Erwartungen haben alle auf seine Amtseinführung gewartet. Nicht nur, weil es dann wirklich losging, sondern auch wegen der besonderen Zeremonie. Die Inauguration, wie es im Englischen heißt, ist ein besonderes Ereignis mit klarem Protokoll und festem Ablauf. Wir blicken darauf, wie die Amtseinführung ablief, was besonders herausstach und wie die Rede, die erste Rede Trumps als neuer Präsident war. Besonders präsidial, nüchtern, ja fast langweilig. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er es nicht doch anders macht. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur ersten Folge der dritten Staffel von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und heute blicken wir auf die Amtseinführung des 47. Präsidenten der USA, Donald J. Trump, auf seine Rede und wir werfen auch einen Blick auf die kommenden vier Jahre. Vielen Dank an das Deutsch-Amerikanische Institut für den Kontakt zu Robin Dorf, mit dem ich kurz nach der Inauguration gesprochen habe. Und wenn Sie mehr über das DAI wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des DAI, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen zum Deutsch-Amerikanischen Institut haben. Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ist seit wenigen Tagen nur noch der 47. Präsident. Er ist wiedergewählt und über seine Amtseinführung und die ersten Stunden seiner Amtszeit, darüber spreche ich heute mit Robin Dorf, der mir via Zoom aus den USA zugeschaltet ist. Hallo Robin, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Dankeschön, Dominik. Auch von mir aus dasselbe. Sehr schön, wieder mit dir zu sprechen.
Ja, immer ein großes Vergnügen und Robin, meine erste Frage, wie hast du denn die Amtseinführung, wie hast du die Inauguration von Donald Trump erlebt, wie hast du sie mitbekommen?
Das war für mich zum Teil eine Überraschung, zum Teil ging es fast genau wie ich und viele das erwartet haben. Da waren zum Teil Überraschungen. Und zum Teil, was er schon im Verlauf des Wahlkampfs schon mehrmals gesagt hat. So, ich würde sagen, eine Mischung von, wie wir sagen, Surprises und Predictables.
Okay, was, wenn du schon mal so ein bisschen anteasest, wir reden ja gleich nochmal genau über die Inauguration und auch über die Rede von Donald Trump. Was war denn für dich so die größte Überraschung, wo du sagst, ah, das hättest du so auch nicht erwartet und das hat dich vielleicht sogar ein bisschen geschockt?
Ja, vor allem, und das ist vielleicht ein bisschen zu theoretisch, aber die Rolle der Bundesregierung zum Beispiel hat er dann sehr stark da reingezogen. Das heißt, der eigentliche Inhalt der Rede war nicht so überraschend als der Ton, der Tenor und das allgemeine Thema der Rede. Das meine ich, es hat ja viel mit der Bundesregierung, was the federal government hier heißt, was unser federal government macht. Und dann natürlich, was keine Überraschung war, war die Rolle der Persönlichkeit, das, was der Trump persönlich da machen würde. Aber ja, du weißt ja, so historisch war die Republikaner immer die Partei der kleinen Government und so weiter. Mhm. Aber ja, gestern scheint es ganz umgekehrt zu sein, dass er spricht dann von Federal Policies und Federal dies und das. Das war für mich eine Überraschung.
Also die Betonung, dass der nationale Staat, also quasi das aus Washington viel erstmal gemacht wird. Also das hat dich überrascht, das hättest du so nicht erwartet?
Ja, nicht so sehr.
Okay.
Und es könnte sein, und da habe ich mir das auch ein bisschen überlegt, das könnte sein, dass das für ihn, da ist kein Unterschied zwischen Federal Government und Donald Trump persönlich.
Okay.
Das müssen wir dann vielleicht ein bisschen zuschauen, wie das im Verlauf der nächsten paar Wochen, wie das sich denn weiterentwickelt. Aber es könnte sein, dass er so stark von the US government tut das und dies und sowas, dass für ihn das heißt, ja, ich, Donald Trump, tu das und dies, ja.
Ich, Donald Trump, ja, genau. Also da sind wir aber auch schon mittendrin in den Themen des Abends und dessen, was Donald Trump gesagt hat. Lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen und uns mal das Setting dieser Inauguration mal angucken.
Ja.
Über eine Sache, über die wir vor 8 Jahren sehr, sehr intensiv diskutiert haben nach der Inauguration, darüber wurde diesmal gar nicht diskutiert, nämlich die Größe der Menge an Leuten, die zu Trumps Amtseinführung gekommen sind. Denn die Feierlichkeiten fanden wegen des eisigen Wetters in Washington im Kapitol unter der Kuppel statt. Was ist dir denn an dem Protokoll, an der ganzen Szenerie besonders aufgefallen?
Ja, für mich persönlich sah es also sehr schön aus. Das heißt, presidential. Und ich war ziemlich froh, dass es etwas weniger Theater gab und etwas mehr von normalem Politik, von der normalen Politik. Ich wundere mich auch ein bisschen, ob der Trump und seine Mannschaft etwas Angst hatten, weil er damals, ja, vor 8 Jahren so stark davon gesprochen hat, that's the largest crowd ever. Und das
Period.
Hat ja, ja, ja. Und da haben viele Leute das sehr stark untersucht und sagte, nee, war es nicht. Und das hätte dann eine große Enttäuschung sein können, wenn auch draußen schönes oder relativ schönes Wetter gab und auch dann, man weiß ja, da würden die Leute, die Beobachter würden dann ganz schön zahlen, wie viele Leute da waren. So, auf der Seite der Frage, war das vielleicht gut oder Glück? Ein bisschen Glück für die Trump-Team.
Yeah.
Und von mir aus aber sah es mehr als eine Transition, a presidential transition und Formalität und so weiter waren etwas, meiner Meinung nach, wieder etwas normal.
Mir ist eine Sache, wenn wir nochmal aufs Protokoll schauen, ist mir eine Sache aufgefallen. Zwar hat er die Hand beim Amtseid, also beim Schwur des Amtseids, nicht auf der Bibel liegen haben. Die haben ja normalerweise immer eine Bibel dabei und in dem Fall sollte die eigentlich Melania Trump halten und er legt dann seine Hand auf die Bibel, um dann den Amtseid zu schwören. Allerdings war er viel zu schnell und Melania hat den Einsatz verpasst und er hatte die Hand nicht auf der Bibel. Sie kam dann zwar noch mit der Bibel und dann kam auch noch der Rest der Familie, also seine Söhne um ihn herum. Und Melania hat ihm auch immer wieder zugeflüstert, Donald, leg die Hand auf die Bibel. Und er hat es dann ignoriert und den Amtseid geschworen, ohne eben die Hand auf der Bibel zu halten. Das ist mir aufgefallen. Ich fand das irgendwie ein bisschen amüsant, dass das so, okay, das ist jetzt doch irgendwie ein bisschen holprig und nicht ganz so protokollarisch korrekt. Wurde das überhaupt diskutiert im Nachhinein oder ist das eigentlich niemandem wirklich aufgefallen?
Ja, soweit ich weiß, nein.
Okay.
Und ich habe es also nicht gesehen, nur zugehört. Und da haben die, so am Radio, da haben die auch in dem Moment nichts gesagt. Mhm. Oder ich habe das nicht gehört. Und ich musste, weil ich mit diesem Theaterstück dann ziemlich beteiligt sind, habe ich das nicht gesehen, nicht zugehört und habe ich nichts heute Morgen, spät gestern Abend gelesen.
Okay.
So, ja.
Ist das wahrscheinlich
aber du hast recht, das ist normalerweise ein ganz wichtiger Teil dieser Presidential Transition. Ja.
Okay, na gut, dann ist es vielleicht noch nur mir aufgefallen und es war tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich fand es nur interessant in dem Moment.
Ich bin 100% sicher, dass es nicht nur dir eingefallen ist.
Genau. Und vielleicht für unsere Zuhörer noch kurz zur Erklärung, das Theaterstück, das du gerade angesprochen hast, du spielst im Moment privat quasi zum Vergnügen in einem kleinen Theaterstück mit und ihr habt heute Abend, am Tag, wo wir aufzeichnen, eure Eröffnung und du bist wahrscheinlich schon ganz aufgeregt, oder?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen. Ist es denn ein bekanntes Stück, noch ganz kurz?
Nein, es ist ein Original.
Oh.
Und es ist ein Musical.
Okay.
Und ist deswegen ziemlich kompliziert.
Okay, aber, verstehe.
Ja, macht auch Spaß.
Okay, also wer auch immer gerade zuhört und zufälligerweise in der Nähe von New Hampshire ist und Robin Dorf singen hören möchte, dann gerne vorbeischauen. Herzliche Einladung. Kommen wir aber zurück zu einem anderen Theater, nämlich das die Inauguration. Das ist ja auch eine Art Theater. Das ist ja alles inszeniert, ganz klares Protokoll, wer darf wann eintreten, wer kommt wann zur Tür rein, wer darf wann reden, wann wird wer eingeschworen und verabschiedet. Und bevor wir uns auch noch einmal auf die Rede konzentrieren, die wir ja schon am Anfang angesprochen haben, müssen wir auch noch mal dieses Theater, die Szenerie noch mal anschauen. Denn wenn wir uns das Publikum anschauen, und zwar insbesondere die Personen, die hinter Donald Trump standen bei der Amtseinführung, dann standen da in erster Reihe natürlich seine Familie. Seine Söhne standen dort und deren Frauen oder Ehegatten. Also da war die engste Familie in erster Reihe. Auch von seinem Vizepräsidenten, von J.D. Vance. Dann in zweiter Reihe kamen plötzlich die Tech-Bosse von Amerika. Da war Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer. Da war Elon Musk, der Chef von Tesla. Jeff Bezos, der Amazon-Boss. Oder Tim Cook, der Apple-Chef. Und erst dahinter, in dritter Reihe, kam dann das potenzielle Kabinett von Donald Trump, die ja zum größten Teil auch noch gar nicht eingeschworen sind, aber die er schon auserkoren hat. Was sagt denn diese Reihenfolge, Familie, Tech-Bosse, dann erst die politischen Ämter? Was sagt das aus? Welche Nachricht sollte das senden? Und wie wurde das auch in den USA überhaupt aufgenommen? War das Thema? Und wenn ja, wie wurde es interpretiert?
Ja, das wurde ziemlich viel besprochen. Vor allem, wie gesagt, ich habe nur am Radio zugehört. Mhm. Aber das ist ja ein Thema jetzt mit Trump diesmal, dass die nicht nur ganz reichen Leute, sondern vor allem die Tech-Giants hinter ihm. Und dann auch, die haben sich zum Beispiel Zuckerberg, und die haben ja die sind davon zurückgetreten, dass Fact-Checking nicht mehr gemacht werden wird. Und das wurde dann sehr viel besprochen und war auch keine Überraschung. Und ich habe auch dann spät abend, also fast Mitternacht, auch gesehen, dass die Leute und ihre Ehepartner und so weiter alle bei diesen Balls waren. So, das waren die erste Linie der Gäste. Und das war kein Zufall. Überhaupt kein Zufall. Hm. Und die werden ja, glaube ich, meiner Meinung nach nicht nur der Musk, sondern alle von den High-Tech-Giants werden dann Rolle spielen. Formell nein, aber der Trump hat sehr gerne solche Leute um ihn herum und der hört zu, wenn die sprechen und was die ihm sagen. Und das finde ich ja sehr, sehr interessant und bin gespannt, wie das sich dann ausspielt.
Ja. Wie wird das denn in den USA wahrgenommen? Also sieht man das sehr positiv, dass sich da der Präsident mit den Wirtschaftsgrößen des Landes auch umgibt? Sieht man das positiv, dass man sagt, naja, die Verbindung finden wir gut, weil wenn Politik und Wirtschaft Hand in Hand eine Sache machen, das kann nur gut für unser Land sein? Oder gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, naja, so ganz gut finden wir das nicht, weil das eben nur so ein paar, dann kommt es am Ende nur ein paar wenigen zugute, aber nicht der großen, der breiten amerikanischen Bevölkerung?
Ja, eine ganz gute Frage und ich habe keine gute Antwort dafür. Aber ich würde sagen, ganz klar ist, dass es kommt darauf an, wen man fragt.
Okay.
Es gibt Leute, die das sehr, sehr positiv finden und meinen, aha, endlich mal, der Trump hört zu und das sind nicht nur reiche Leute, sondern schlaue und auch kluge Leute, Geschäftsleute. Das finden die gut. Und dann andere meinen ja, der hat sich dann verkauft. Und was sollen wir davon erwarten? Nur, dass wir Politik von reichen Leuten und Großfirmen haben. Was dann so, es gibt ja ganz klar zwei Kämpfe. Aber auf der anderen Seite die Frage, ist wie dann der Trump, der so stark für den Working Man und Woman, für den Armen, für die zu viel Steuer bezahlen, aber nicht reich sind und so weiter und so weiter. Wie kann er eine Balance dann finden zwischen, ja, wenn er dann Advice oder Policy Advice von solchen reichen Technical Firmen bekommt, wie gleicht er das denn aus mit was er dann versprochen hat im Verlauf des Wahlkampfs? Und das interessiert mich sehr, ob er dann eine Balance findet, und zurück, was wir dann ganz kurz besprochen haben, ob was er sagt, ist ja einfach nicht was wir dann erwarten kann. Das heißt, dass der Trump wird dann wieder Trump sein. Und Trump hat ja ist sehr, sehr interessiert, dass er also the man ist. Und alle Kredit muss ja zu ihm dann fließen.
Ja, ja. Also Trump im Mittelpunkt und genau in diesem Mittelpunkt stand er auch, was du gerade jetzt angesprochen hast mit auf der einen Seite, ja, er muss eine Balance finden zwischen vielleicht auch diesem Presidential, wie die ganze Inauguration war und danach ist er dann rausgegangen und ins Foyer des Kapitols und hat nochmal eine Rede gehalten, die ganz, ganz anders klang, die halt typisch Trump dann wieder klang, darüber sprechen wir auch gleich. Zuerst gucken wir uns aber die Rede an, die er in diesem Presidential Tone gehalten hat. War das für dich eine typische Amtseinführungsrede, wie sie auch andere Präsidenten vor ihm gegeben haben? Oder war es doch ganz anders?
Ja, teils ganz anders für ihn, teils ja normal. Und das, ich kann ja nur annehmen, dass die Leute, die um den Trump herum waren, da vorher, haben ein bisschen Einfluss darauf gehabt und vor allem, weil es dann innen war und vor allem in dem Raum. Aber ja, das ist zum Teil für mich auch ein bisschen mysteriös. Und deswegen sage ich, also die größte Überraschung für mich war ja auch, dass er so viel von Federal Government gesprochen hat, als Beispiel. Ja, aber ich bin gespannt, neugierig, wie das sich weiter ausspielt. Hm. Ja.
Ja. Ja, dann lass uns doch direkt in die Rede selbst auch reingehen. Er hat von einem goldenen Zeitalter für Amerika gesprochen. Das waren seine ersten Worte. Was hat er denn den Amerikanern genau versprochen? Du hast jetzt schon das Federal Government angesprochen, also die Rolle der Bundesregierung sozusagen. Aber was hat er den Amerikanern genau versprochen und wie haben die darauf reagiert? Also was sagen die ersten Kommentare auch aus den verschiedenen Richtungen? Sagen die, ja, genau das erwarten wir auch und das wollen wir auch, was er uns versprochen hat? Oder sagen die, naja, sorry, aber glauben wir nicht, weil das ist einfach de facto nicht möglich. Also was hat er ihnen versprochen? Vielleicht damit anfangen.
Ja, es kommt wieder darauf an, in welchem Kampf man sich findet. Der hat versprochen, also goldene Zeit heißt auf der einen Seite Domestic Policy, das ist für Inflation. Der hat ja so sehr im Verlauf der Wahlkampf, des Wahlkampfs besprochen, er würde dann Inflation runterbringen, Preise würde fallen und Drill Baby Drill, also Öl, aber... Und wir haben es das letzte Mal, als wir ein Gespräch oder Discussion hatten, es wird dann sehr schwierig für ihn, nach meiner Meinung, denn unsere Wirtschaft ist zurzeit sehr stark und für einige ist es ja problematisch, aber viel besser als vor 3 Jahren und vor 4 Jahren. Und das, was habe ich denn dann gesagt? It's going to be easier for him to screw things up than genau. to make them better, right?
Ja, genau. Es ist einfacher, es zu versauen.
Ja, und das meinte ich damals, dass wenn er sagt jeden Tag, dass die Wirtschaft sehr schwach ist und wir haben diese Probleme und diese Probleme, dann was kann er dran machen, wenn das also nicht tatsächlich der Fall ist. Und ich glaube, das war schon wieder diese Golden Age of America. Ich glaube, der hat ja zweierlei gemeint, Außenpolitik und Innenpolitik. Mhm. Und mit beiden, dann wird er dann Schwierigkeiten haben, denn die Außenpolitik, ja, ich kann sagen, ich kann Ukraine-Russia-War in 24 hours enden. Ja, so leicht ist das nicht. Und wenn er sagt, dass die Wirtschaft so schlimm ist, und das ist ja nicht für alle und für die meisten nicht der Fall, was kann er denn tun, dass es dann verbessern würde?
Ja.
Das ist problematisch für ihn und vor allem für ja, seine Berater.
Er hat ja dann, genau, er hat ja dann in der Rede auch schon sehr, sehr spezifische Details genannt. Das war ja tatsächlich sehr ungewöhnlich für einen Inauguration Speech, dass er so sehr in einzelne Details von einzelnen Amtshandlungen geht, die er dann durchführen wird. Irgendjemand hat gesagt, dass da war mehr eine State of the Union Speech als eine Inauguration Speech. Also die Rede, die der Präsident im Kapitol vorm Kongress hält, um dann zu sagen, die Lage der Nation ist jetzt so. Und er hat dann zum Beispiel gesagt, er will einen Notstand an der südlichen Grenze ausrufen, er will da Soldaten auch hinschicken. Außerdem will er einen Mann auf den Mars schicken, das hat insbesondere Elon Musk, der ja SpaceX-Chef ist, also die Raketen liefert, gefreut, um dann auf dem Mars die amerikanische Flagge zu hissen. Was ist davon denn tatsächlich umsetzbar, beziehungsweise was hat er jetzt auch schon mit den ersten Dekreten angestoßen, die er kurz nach der Einführung schon unterschrieben hat? Und was ist reine Rhetorik?
Ach, also für den Trump ist es, also es ist schwierig, reine Rhetorik und Politik zu verteilen. Das heißt, für ihn, der spricht und tut oft, als ob grobe Politik, also tatsächlich tägliche Politik wäre. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, du hast recht und ich habe das auch von anderen gehört. Das war mehr so ein State of the Union Summary als ein Inaugural, wo man normalerweise in groben Rahmen spricht dann von nicht nur Politik, aber mehr von Richtung. Und so grobe Ziele, nicht Einzelheiten. Und da war viel mehr, und du hast recht, viel mehr Einzelheiten da. Aber die waren ja nach meiner Meinung fast alle in wo der Trump sehr komfortabel ist. Mhm. Und deswegen.
Ja, okay.
Ja.
Er hat sich ja dann, du hast ja auch gerade eben auch schon mal den Ukraine-Krieg angesprochen, er hat sich als Peacemaker, also als Friedensstifter und als Unifier, als derjenige, der, als Präsident der Einheit, würde man in Deutschland es wahrscheinlich übersetzen, ohne dabei jetzt nur an den Mauerfall zu denken, als solches hat er sich bezeichnet, Peacemaker und Unifier. Kann er das tatsächlich werden? Ist das möglich? Und wenn nicht, woran wird es wahrscheinlich scheitern?
Ja, also in vielen Rahmen, die wir schon besprochen haben, was also mit der Wirtschaft, mit der Weltpolitik, was er gesagt hat, das sind ja wieder in groben Rahmen. Und das dann so in die Politik reinzuziehen, das ist ja viel schwieriger. Und das ist ja nicht nur der Fall für Trump, das war für Biden und vor ihm alle Präsidenten. Wenn sie so in groben Rahmen sprechen von Peace in our time und Strong Economy und so weiter und so weiter, das dann in der Tat dann in so für konkrete Politik dazu einzuziehen, das ist schwierig. Und wir müssen ja auch immer wieder erinnern, dass der Trump wird ja auch und seine Cabinet, die werden ja viele Probleme mit Kongress haben und vor allem mit den ungefähr 30, glaube ich, Republikaner in dem Repräsentantenhaus. Die waren in den letzten paar Wochen etwas ruhig, aber die bleiben ja nicht ruhig, wenn es dann zu konkreten Politik, Policy, dann zurückkommt. Da liegen vor ihm ganz schwierige und für sein Cabinet ganz schwierige, heftige Challenges.
Herausforderungen. Ja.
Und das kann man natürlich in groben Rahmen übersehen, aber in der Tat und im Verlauf der normalen Politik und Policymaking, grobe Rahmen geht nicht.
Ja, wenn es ums Eingemachte geht, dann muss man oder wird man dann sehen, wie viel davon hängen bleibt. Und
auch Money, 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 Money. Und das, wie viel, wohin, ja. Wovon? Das liegt vor ihm und vor seinem Kabinett.
Also die Haushaltsplanung, das wird sehr, sehr spannend, wie sich das in den USA gestalten wird in Zukunft. Steht ja auch jetzt direkt auch schon wieder an.
Ja.
Wir wollen das Fass Geld aber gar nicht aufmachen. Wir wollen auch nicht in die konkrete Politik reingehen. Wir gehen nochmal zurück zur Rede von Donald Trump, denn ein Begriff ist immer wieder aufgetaucht und über den möchte ich gerne mit dir auch nochmal sprechen. Und zwar der Begriff Pride. We will be proud, hat er gesagt. Wie wichtig ist denn für seine Wählerschaft der Stolz, den er da anspricht? Das ist zwar auch wieder so ein Begriff, so wie du sagst, das ist sehr breit und wenig konkret, aber wie wichtig und wie bedeutend ist der Begriff Pride für die Amerikaner und insbesondere dann auch für seine Wählerschaft? Und vielleicht kannst du auch erklären, was genau versteht er eigentlich darunter?
Ja, ich meine sehr für seine Wählerschaft und für einen Teil seiner Wählerschaft. Und das sieht man dann so in der Zahl der Schwarzen, vor allem Männer, und dann die hispanische Wähler und schon wieder Männer. Und das spricht... Also unsere Sozialwissenschaftler würde sagen, das ist so ein Man-Thing und weniger ein Woman-Thing. Mhm. Und Pride war sehr wichtig. Und deswegen meine ich, was schwierig für ihn sein wird dann, wie geht er und seine Mannschaft weiter, um diese Pride herauszufordern und dann zu, verwirklichen?
Zu verwirklichen.
Zu verwirklichen.
Ja.
Leichter das zu sagen, als wieder dann in die Politik reinzuziehen. Aber das war sehr wichtig und das war keine Überraschung für mich, dass er davon gesprochen hat.
Mhm. Ja. Also Pride, etwas, worauf man achten muss, fand ich auch interessant. Du hast vorhin auch schon Zuckerberg angesprochen, der dann diese Ankündigung hatte vor wenigen Wochen und gesagt hat, ja, wir werden jetzt Fact-Checking erstmal sein lassen, das brauchen wir gar nicht. Und er hat aber auch gesagt, das ist in der Berichterstattung eher so in Nebensätzen gefallen, er hat auch gesagt, wir brauchen wieder eine neue Männlichkeit in Unternehmen. Ist das auch, spielt das auch auf diesen Pride an, auf diese, ja, to be proud, we will be proud, ist das genau dieses Männerding vielleicht?
Bestimmt, ja, ja. Und nicht, dass es nur für Männer ist. Das sind ja, es gibt ja bei uns natürlich auch Frauen, die genauso exploited und so weiter sich fühlen. Und Pride, emotions are more important than policies. Und ja, was man für ein Gefühl hat. Und Pride, also du hast, glaub nach meiner Meinung, hast du dann etwas sehr, sehr wichtig erwähnt hier. Und das hätte ich vielleicht früher noch sagen können. Pride ist ja auch dann in die Politik sehr schwer zu übersetzen, klar, sozusagen. How do you translate Pride into policy?
Ja. Keine Ahnung. Ich habe keine Antwort darauf, aber ja, es ist genau das. Die Emotionen, die waren sehr, sehr wichtig. Die sind bei Trump immer wichtig. Und du hast es aber ganz am Anfang gesagt, diese Rede, das war sehr präsidentiell, also sehr nüchtern, fast einschläfernd war die Rede sogar. Also er hat alles komplett vom Teleprompter abgelesen. Bei seinen Rallyes macht er das zum großen Teil auch, aber dann irgendwann laviert er rechts und links ab vom Skript. Dieses Mal hat er sich komplett dran gehalten, nüchtern, präsidentiell. Wer war denn der eigentliche Adressat dieser langweiligen, in Anführungszeichen, dieser nüchternen Rede? Wen wollte er damit erreichen oder wen wollte er damit ansprechen?
Ah, eine sehr gute Frage. Umgekehrt, hätte schon sehr gefährlich sein können. Mhm. Und vielleicht hat er dann ein bisschen mehr zugehört von seiner Mannschaft und sagt, ja, wir machen das ein bisschen boring, aber sicher.
Okay.
Und safe.
Ja. Aber was meinst du mit gefährlich? Inwiefern hätte es gefährlich werden können, wenn er the good old Donald von alleine gelassen hätte?
Ja, wir müssen nicht vergessen, dass er nur 52% der Wähler haben für ihn gewählt. Hm. Und von denen gibt es dann diese, von dem wir ganz kurz früher besprochen haben, die erwarten etwas. Die erwarten Inflation. Inflation haben wir im Moment fast nicht, aber die Preise sind nicht gefallen.
Ja.
Was kann er daran machen? Und so, ich glaube, das war ein very safe Rede. Mhm. Und ich nehme an, weil es nicht draußen war, nicht tausende von Leute da waren, die haben dann ihn da zugeredet oder übergeredet oder was man mit Trump macht und sagte, ja, das ist, sie können ja im Amt dies, das und das alles tun, aber heute hier machen wir das so.
Okay, aber er hat es auch nicht, also wahrscheinlich war Teil dieses Deals, dieser Überredung, genau das, was nämlich direkt im Anschluss an die an den offiziellen Teil gefolgt ist, nämlich er ist dann ins Forum des Kapitols gegangen und hat da direkt noch eine Rede gehalten und das war eine, die im Ton ganz anders war. Was war das denn? Also das gab es so auch noch nie, dass ein Präsident nach der offiziellen Amtseinführung direkt noch eine Rede hält, die ganz anders ist. Wovon hat diese zweite Rede von Donald Trump sich grundlegend unterschieden von der ersten Rede?
Ja, der Trump ist ja ein Mensch, der sehr, sehr gerne also Interesse und ich würde sagen Liebe und von anderen und vor allem large crowds.
Okay.
Und der lebt davon. Und das ist nicht der Fall für alle Politiker. Für einigen schon, aber für den Trump ist das also unglaublich wichtig.
Mhm.
Und also ich schätze nur natürlich, aber ich würde schätzen, dass der Trump kann ja nur ab und zu so eine Rede geben und dann muss er zurück zu den Balls und die Leute, die um ihn herum sind,
ja,
alle, ja, sowas machen.
Okay.
ja, dann verstehst du das?
Ja, aber, ja, klar, klar. Ja. Das ist, ja. Er braucht das. Ich habe das, ich habe ja vor fast genau einem Jahr habe ich ihn ja bei einer Rallye vor den Primaries in South Carolina erlebt. Und allein die ersten 5 Minuten, wo er rauskam, der Weg vom ich komme in die Halle rein bis zum Podium, hat gefühlt 10 Minuten gedauert, weil er so lange sich applaudieren hat lassen und das Bad in der Menge genossen hat. Da hat man genau gesehen, dafür lebt dieser Mann, für diesen Applaus, für das, was du sagst, die Liebe der Menge. Also würde ich so unterschreiben. Ich habe ihn aber auch erst einmal gesehen. Du sitzt da näher dran an dem Mann. Aber ja, ich kann es nachvollziehen.
Ja, gut.
Stichwort da, wo du lebst. Du warst lange Zeit Professor an einer Universität und die Universitäten in den USA gelten in der Regel eher als liberal, also demokratisch, würde man so sagen. Außerdem lebst du in New Hampshire, ein Staat, der bei der Wahl im November demokratisch gewählt hat, mit überwältigender Mehrheit. Wenn du auf dieses Umfeld blickst und die Universitäten, New Hampshire, was ist denn die größte Sorge vor der Präsidentschaft Donald Trumps, die aus diesem Umfeld kommt, was du so mitbekommst? Wovor hat man dort am meisten Angst?
Ja, also für New Hampshire ist ein sehr interessanter Staat, aber hat ja wenig Einfluss auf die Nationalpolitik, natürlich. Vielleicht kommen wir später ein bisschen darauf, aber die größte Überraschung war, dass alle 7 Swing States für Trump gegangen. Ja, ich glaube, ja, was ich dann früher gesagt habe, die größte Gefahr oder Angst, was man zum Beispiel hier in New England oder so hier in New Hampshire haben, ist, dass er versucht, etwas zu reparieren, was nicht gebrochen ist.
Okay.
Das heißt, wenn er mit der, zum Beispiel mit der Wirtschaft,
ja,
versucht dann, sagen wir, was heißt denn Tariffs?
Zölle.
Wenn er dann Zölle weitermacht, wie er gesagt hat, das wäre also eine große Störung für viele. Aber hier zum Beispiel in New England, das wäre sehr problematisch. Denn wirtschaftlich ist Foreign Trade sehr, sehr wichtig. Und vor allem fürchtet man, dass die Zölle, der meint, dass die anderen Länder dafür bezahlen. Das stimmt ja nie. Hm. Wir, die Einwohner würden dafür bezahlen. Und dann würden wir dann wieder so die hohe Inflation haben. Und wie gesagt, das war kein Witz. Easier to make things worse than to make them better. Und das wäre, glaube ich, für uns und für viele. Wie gesagt, 48% der Wähler haben nicht dafür für ihn gewählt. Und die haben ja natürlich Angst, dass im Versuch dann zu zeigen, dass er stark und so weiter ist, könnte es dann sehr schnell schief gehen.
Ja, okay. Ja. Jetzt ist Donald Trump auf jeden Fall mal für 4 Jahre im Amt als Präsident aller Amerikaner, egal ob sie für ihn gewählt haben oder nicht. Damit muss man leben, so ist Demokratie dann eben. Welche Hoffnungen setzen die Amerikaner, ganz gleich ihrer politischen Weltsicht oder ob sie ihn gewählt haben oder nicht, welche Hoffnungen setzen alle Amerikaner auf Donald Trump?
Mit einem Wort Stabilität.
Okay.
Stabilität. Es gibt viele Leute, die also ganz, ganz sehr viel Angst haben. Mhm. Es gibt andere, die ganz, ganz viel Hoffnung haben. Und dann gibt es die, und vielleicht bin ich einer davon, denn die Hoffnung haben, dass es nicht schief geht, dass wenn etwas nicht so gut läuft, dass er und seine Berater dann die Mannschaft ein bisschen zurückziehen kann. Und vielleicht sehen wir das schon, dass die noch nicht diese Zölle am ersten Tag gemacht haben, sondern auch wieder also mit der Grenze und so weiter kämpft und grobe Sachen redet und ja, aber ich glaube Stabilität auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Da gibt es, glaube ich, eine Minderheit, die tatsächlich diese Explosion haben möchten. Aber die meisten, glaube ich, die daran denken und nachdenken ein bisschen, ich würde das Wort würde Stabilität.
Ich glaube, das ist das, was wir uns auch aus Deutschland, wenn wir über den Atlantik blicken, wünschen und in Europa. Robin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns etwas tiefergehend über die Inauguration, die Amtseinführung von Donald Trump zu sprechen, über seine Rede und natürlich auch über das, was die Amerikanerinnen und Amerikaner von Donald Trump sich erhoffen, wovor sie sich aber vielleicht auch fürchten. Und wir sind gespannt, wie die nächsten 4 Jahre unter Donald Trump aussehen werden. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß bei deinem Theaterstück. Dankeschön, Robin.
Dankeschön. Und da muss ich auch dazu hinzufügen, dass ich auch gespannt bin, was dann mit unseren Verhältnissen, transatlantische Beziehungen und so weiter erwarten können. Aber vielen Dank für die Möglichkeit und ja, tschüss.
Tschüss.